So. Eigentlich wäre ich im November dran gewesen. Dann habe ich aber den lieben Heinrich gefragt, ob er mit mir tauschen kann. Hat er dann auch gemacht. Und ich hatte mein Thema eigentlich da auch schon feste. Und dann habe ich mir gedacht, ja, guck mal aufs Datum. Und das habt ihr heute Morgen, wurde es einfach auch schon angeschnitten, ist die Weihnachtsstimmung oder die Vorweihnachtsstimmung, der erste Advent. Da dachte ich mir, ja, komm, ist auch mal was Passendes, weil, wie gesagt, ne, in 3,5 Wochen ist der große Tag, es steht wieder an. Und ich frage das jetzt auch einfach nochmal in den Raum, obwohl das ja schon kam. Wie ist die Vorweihnachtszeit für euch? Ich meine, der Bernd, der hat das eben auch schon geschrieben, der hat das Bild gezeigt von dem Transporter mit den ganzen Paketen. Ist eher mehr ein Konsum geworden und der Blick geht auf irgendwas ganz anderes. Aber was ist denn für euch Vorweihnachtszeit? Einfach rein. Gemütlichkeit. Weihnachtsmarkt. Aber. Mindestens 2 bis 3 Weihnachtsmärkte, ne? Plätzchen backen. Ofen an, Geschenke, Stress. Ja. Nämlich dieser Stress, das ist auch genau das, was für mich wie Vorweihnachtszeit irgendwie leider immer ist. Die ist nie eine Zeit, wo ich wirklich, wo ich die Zeit mit Gott verbringen kann oder verbringen möchte, weil einfach dieser Stress von allen Seiten einen so überschattet, dass man diese ganze Kraft und die Motivation verliert. Und wie gesagt, ich hatte auch was ganz anderes im Kopf heute eigentlich und dann dachte ich mir, komm Lennart, ist doch auch nicht mal verkehrt, deine Vorweihnachtszeit mal ein bisschen einen anderen Blick zu kriegen. Und einen anderen Fokus drauf zu richten. Und dafür habe ich euch mal 5 Punkte mitgebracht. Ich hoffe, das kommt jetzt direkt. Genau, das ist schon zu weit. Der erste Punkt: Schließ ein Tempo ins Herz, das Staunen gestattet. Und es ist die schönste Zeit des Jahres. Wird immer von geredet. Ne? Vorweihnachtszeit, alle sitzen beisammen. Aber die To-Do-Liste ist ewig lang. Oben hat auch eben gesagt, da sind Weihnachtsfeiern, da sind hier Termine, dann kommt der noch dazu. Ach, bei wem komme ich denn hin? Weil sie mit am ersten Weihnachtstag, an wem am zweiten, bei wem am Heiligabend. Und das ist irgendwie auch ein bisschen einschüchternd. Und die Feiertage erinnern vielleicht nicht einen an die schönsten Ereignisse oder die schönsten Erlebnisse. Was wäre aber, wenn wir mal bei all den zahlreichen vorweihnachtlichen Aufgaben auf Pause drücken und anfangen, die tiefe Freude oder eine tiefere Freude wieder zu entdecken. Was wäre, wenn wir das Tempo drosseln und das Staunen gestatten? Und das können wir. Das kann jeder Einzelne für sich auch. Um diese schönste Zeit des Jahres zu genießen, müssen wir aber allerdings auch anfangen, diese Zeit mehr mit Anbetung zu füllen als in anderen Zeiten. Und dieses Staunen gehört zur Anbetung dazu. Das führt mich dazu, Anbetung zu machen. Und es mag vielleicht auch nicht leicht sein, weil, ist euch allen auch aufgefallen, wir haben den 1.12., das Jahr ist wieder fast rum. Und vielleicht liegt ein Jahr hinter dir, was ziemlich schwer war. Vielleicht ist einer, der dir lieb war, von dir gegangen. Vielleicht ist ein Traum nicht wahr geworden, den du dir vorgestellt hast. Vielleicht ist auch deine Situation für dein Leben, für deine Zukunft anders ausgefallen, als du es dir vorgestellt hast. Und vielleicht ist es auch eine Zeit des Wartens für dich. Aber die Vergangenheit braucht nicht die Erwartungen zu füllen für unsere Zukunft. Die braucht die nicht zu prägen. Und in der Anbetung verleihen wir unsere Ehrfurcht vor jemanden und mit etwas Ausdruck. In der Vorweihnachtszeit haben wir allen Grund, mehr zu anbeten als in anderen Zeiten. Völlig unabhängig von unseren aktuellen Umständen. Wir haben einen Grund zum Anbeten, weil wir in und durch Jesus das größte Geschenk schon bekommen haben, was wir eigentlich kriegen können. Und dazu möchte ich einmal anfangen mit der ersten Bibelstelle, wenn es auch klappt. Sonst mach du mal einmal kurz. Das ist schon zu weit. Da. Genau. Mit den weisen Männern, die vor der Geburt zu Jesu erfuhren. Matthäus 2, 10 bis 11. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jahrhundertelang hatten die Menschen auf diese Erfüllung, auf Gottes Verheißung gewartet, uns den Retter zu senden. Weihnachten erinnert uns also so wunderbar daran, dass Gott hält, was er verspricht. Er sandte Jesus als das beste Geschenk, um uns zu zeigen, dass er bei uns sein möchte. Und die Weisen feierten mit ungenierter Freude. Sie waren eher zu überwältigt. Sie gingen auf die Knie und taten das Einzige, was man angesichts von so einem Ereignis oder Erstaunlichem tun kann. Sie beteten an. Da habe ich die nächste Stelle für mich gefunden. Psalm 95, 1 bis 6. Kommt, lasst uns jubeln vor Jahwe, uns freuen am Fels unseres Heils. Lasst uns vor ihm treten mit Dank, ihn mit Lobliedern erfreuen. Denn ein mächtiger Gott ist Jahwe, ein großer König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde, die Höhen der Berge sind ebenfalls sein. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht, und das Festland ist von seinen Händen geformt. Kommt, lasst uns anbeten, uns beugen vor ihm. Lasst uns vor Jahwe knien, der uns erschuf. Denn er ist unser Gott, und wir sind sein Volk. Er führt uns wie eine Herde und sorgt für uns wie ein Hirt. Und bete Gott in dieser Adventszeit für das an, was er bereits schon für dich getan hat. Anstatt dich auf all das zu konzentrieren, was um dich herum ist, was auf dich einprasselt, was noch zu erledigen ist, sondern konzentriere dich lieber, und das spricht auch für mich in dieser Vorweihnachtszeit jetzt, auf die Liebe Gottes, anstatt auf das, was dir fehlt. Drück auf die Bremse und staune in der Anbetung über Gott. Danke ihm für das Geschenk Jesus. Und lass dir auch von Gott helfen, langsamer zu machen, damit du dieses Jahr zu Weihnachten mal wieder staunen kannst. Ich weiß nicht, wie das euch ergeht, aber die letzten Jahre waren für mich Weihnachten, ja, nur Stress. Es war nie dieser Blick, dieser Fokus auf das, was wir eigentlich wirklich feiern. Das möchte ich für mich gerne ändern. Und ich möchte mich daran erinnern, wer Jesus ist. Und ich möchte in dieser Zeit voller Freude ihn anbeten und nicht auf meine To-Do-Liste schauen, sondern ich möchte viel lieber auf Jesus schauen. Als meinen zweiten Punkt, bete Jesus für das an, was er als unser König ist. Fiel es dir schon mal schwer, das perfekte Geschenk für jemanden, den du liebst, zu finden? Ich glaube, das ist jedes Jahr irgendwie aufs Neue, oder? Man macht sich Gedanken. Und es sollte auch etwas sein, das der Person etwas bedeutet. Und dir auch vielleicht zeigen, wie viel sie dir bedeutet. Und die Geschenke, die Weisen Jesus brachten, erscheinen auf den ersten Blick etwas merkwürdig. Doch sie malen ein wunderschönes Bild von dem und was und wer Jesus ist. Muss mal hier. Ich habe mich die ganze Zeit doppelt. Nochmal. Genau. Also sie brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und es ist sehr leicht darüber hinwegzulesen. Habe ich all die Jahre gemacht. Gut, sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Hat man schon früh gelernt, das sitzt so drin. Und es ist auch leicht, dem nicht so viel Aufmerksamkeit zu widmen. Aber diese Gaben, die waren von Bedeutung und können uns helfen, unser Herz in der Adventszeit auf Weihnachten vorzubereiten. Denn alle drei Geschenke zeigen, wer Jesus war und ist. Ein Gott, der souverän, aber gleichzeitig bereit ist, für uns zu leiden, um uns zu retten. Und es gibt viele mögliche Gründe, warum die Weisen Gold als Geschenk für Jesus wählten. Beispielsweise ist Gold etwas, das man einem König schenkt. Aber dann denk mal auch an den Glauben, den sie brauchten, um ein Kind Gold zu bringen. Jeder hatte erwartet, dass Gott einen König senden würde, der ihr Land aber vielleicht nicht ihre Herzen regieren würde. Doch Gott sandte ein Kind, das erst groß werden musste und uns dann beibrachte, wie man lebt und an unserer Stelle für die Sünden starb. Niemand hatte also ein Kind erwartet. Aber trotzdem brachten die Weisen Gold und zeigten damit, dass Jesus unser König ist und würdig ist, gepriesen zu werden, sowie Opfer und Ehre zu empfangen. Um das auch noch mal ein bisschen klarzustellen, was Gold für einen Stellenwert hatte, auch bedeutend aufs Alte Testament, habe ich eine Stelle mir rausgesucht, aus 1. Könige 6, 14 bis 22. Da geht es um Salomo, um den Bau von Gottes Tempel, wo ganz viel Gold gebraucht wird und verwendet wird. Und seine Anweisungen für den Bau waren sehr präzise. Denn es war ein Ort, an dem Gottes Gegenwart wohnte. Im Tempel gab es verschiedene Bereiche und im Inneren befand sich das Allerheiligste. Das sogenannte Allerheiligste. Dort konnte der Priester Gott begegnen und für das Volk ein Opfer bringen. Die Wände und der Altar dort waren alle aus Gold. Das heißt also, dass die Weisen Jesus Gold brachten, war das ein Hinweis darauf, dass Jesus durch seinen Kreuzestod das größte Opfer für uns darbringen und 3 Tage später wieder auferstehen würde, sodass wir überhaupt die Möglichkeit haben, eine Beziehung mit Gott zu entscheiden, auszuwählen. Die Weisen gaben Jesus Gold, Jesus gab uns allerdings noch etwas viel Kostbares, ein kostbares Geschenk. Und die Weisen versuchten nicht, sich eine Beziehung mit Gott zu erkaufen. Kein Mensch, egal wie reich, wie wichtig oder sonst er sein mag, könnte sich das leisten. Und Jesus zahlte freiwillig einen Preis, den wir nie hätten aufbringen können, um damit eine persönliche Beziehung zu Gott zu führen oder zu erwerben. Die Weisen gaben Jesus Gold, aber Jesus ermöglichte uns dadurch eine Beziehung zu Gott. Und es war nur logisch, dass die Weisen das gaben, was sie hatten. So konnten sie einfach nur in einer extravaganten Handlung der Anbetung Jesu reagieren. Und wir können uns diesem beispielhaften Opfer folgen und uns ganz neu daran erinnern, dass Jesus unser König ist. In einer Zeit, wo oft scheinbar viele Termine sind, viel einprasselt auf uns, Aufgaben auf uns warten, die wir erledigen müssen. Aber wir können innehalten und daran denken, wie heilig und ehrfurchterregend es ist, dass Gott uns Jesus sandte, um bei uns zu sein. Um das auch nochmal zu verdeutlichen, habe ich noch eine Bibelstelle, Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl in unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Und darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Und wir können in dieser Vorweihnachtszeit Gott dafür danken, für Jesus, dass er das größte Opfer gesandt hat. Und wir können dafür danken, dass er der König aller Könige ist, der Herr aller Herren. Und wir können uns immer wieder neu nochmal daran erinnern, wie herrlich Jesus ist. Als dritten Punkt, bete Jesus für das an, was er tut, als unser Gott, Priester und Heiler. Ich will so ein bisschen auf die Geschenke halt eingehen. Wie gesagt, weil ich da sonst immer ein bisschen drüber gelesen habe. Das nächste Geschenk, was die Weisen Jesus brachten, war Weihrauch. Weihrauch ist Harz. Und Weihrauch ist ein getrockneter Saft aus Bäumen und insbesondere von Bäumen, die im südlichen Ende der arabischen Halbinsel und der Umgebung wachsen. Und zunächst wird mit einem Spezialmesser eine Wunde in diesem Baum geschlitzt. In Arabisch heißt er Boswila Sakra. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau ausgesprochen wird, deswegen zeige ich das mal. Und da wird mit diesem Spezialmesser eine Wunde in diesem Baum geritzt, aus der Saft dann langsam heraustropft. Aber der erste Saft, der wird weggetan. Der wird nicht aufgefangen. weil der wächst nur vor Unreinigung aus. Später werden aber an diesem Balsamsbaum noch mehr Einschnitte vorgenommen, aus denen dann der feinere und bessere Saft austritt. Und wenn dieser Saft trocknet, bildet sich etwas, was in dieser Branche als Träne bezeichnet wird. Und diese Träne wird dann geerntet, zerkleinert und als Weihrauch verkauft. Und dieser Weihrauch, der Jesus gebracht wurde, was wir auch vermutlich in Jesaja 60, Vers 6 lesen können: Karamellkarawanen bedecken dein Land, junge Dromedare von Eva und Median. Von Saba kommen sie mit Weihrauch und Gold und verkündigen mit Freude das Lob des Jahwes. Und zu der damaligen Zeit war der Wert über dem von Gold, von Weihrauch. Aber erst wenn wir den Sinn und den Zweck von diesem Geschenk sehen, können wir erkennen, wie wertvoll es ist. Weihrauch wurde oft zu religiösen Zwecken verbrannt. Und Tatsache ist, dass man in der Weltgeschichte Hinweise darauf findet, dass reiner oder qualitativ hochwertiger Weihrauch geschätzt wurde und zum Einsatz kam. In Zeiten des Alten Testaments benutzten die Priester diesen reinen Weihrauch im Tempel als Teil der rituellen Anbetung und für die Opfer, die Gott gebracht wurden, um Sühnung für Sünden zu erwirken. Darüber hinaus wurde Balsams damals überall als Heilmittel auch eingesetzt. Warum brachten die Weisen dem Kind Jesus Weihrauch als Geschenk mit? Egal, ob es ihnen bewusst war oder nicht, sie brachten damit wohl das Einzige, was die Geschichte Jesu wie in Jesaja 53, Vers 5 vorhersagte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus tat das und er tut es immer noch. So wie der Harz am Balsamstrauß praktisch zertrümmert wurde, wurde Jesus geschunden, um für uns als Heilmittel zu sein. Er war der Hohepriester, der sein Leben als letztes und perfektes Opfer für unsere Sünden gab und bei Gott immer noch für uns Fürbitte tut. Hebräer 7, Vers 25. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für uns einzusetzen. Er kann die Dinge in den ursprünglichen Zustand wieder zurückversetzen und damit alles wieder in Ordnung bringen. Er ist unser Friede. Nächste Bibelstelle, Epheser 2, Vers 14. Denn er selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden, den Fernen und Nahen, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen. Und wir können Jesus dafür danken, dass er uns gerecht gemacht hat. Wir können ihm dafür danken, dass er heilt und er uns wiederherstellt. Dass er unser Friede ist und der uns diesen Frieden uns schenken möchte. Als meinen vierten Punkt: Bete Jesus für das an, was er als unser Retter getan hat. Was war das schönste Geschenk, was du je bekommen hast? Braucht man vielleicht ein bisschen nachdenken bei dem einen oder anderen. Vielleicht war es ein durchdachtes Geschenk. Genau zur richtigen Zeit, mit dem dich jemand beglückt hat, der dich liebt und hat dich überrascht. Vielleicht war es auch ein Geschenk, das teurer war, als du deiner Meinung überhaupt verdient hättest. Vielleicht war es etwas, von dem du gar nicht wusstest, dass du es gebraucht hast. Obwohl wir es nie verdient haben oder uns hätten erarbeiten können, brachte Jesus ein riesiges Opfer für uns, als wir noch Sünder waren. Und obwohl er unsere Fehler kannte und bevor wir ihn überhaupt im Gegenzug lieben konnten, entschied sich Jesus für uns zu sterben, sodass wir überhaupt die Möglichkeit haben, eine Beziehung mit Gott zu führen, um uns dafür zu entscheiden. Und ich weiß nicht, wie oft es euch geht, wie man dieses Geschenk, ob man das überhaupt so betrachtet. Ganz oft ist das so eher eine Tatsache, die man weiß, aber so richtig verinnerlicht Und es sollte mich eigentlich mit Staunen und mit Dankbarkeit erfüllen. Und es, wie bei den Weisen, sollte es Anbetung auslösen. Und wie oft fällt es mir eigentlich schwer? Und ich denke mir eigentlich, was mein Problem ist, ist so klein. Ich habe trotzdem so ein Geschenk bekommen, dass ich jeden Grund habe, mit Staunen und Dankbarkeit in die Anbetung zu gehen. Als die Weisen Jesus anbeteten, gaben die Weisen auch das letzte Geschenk, Myrrhe. Und Myrrhe wurde vielfach eingesetzt. Und zumeist eigentlich für Leiden und Tod wurde es in Verbindung gebracht. Myrrhe wurde im Alten Testament als Salböl benutzt, um den Tempel und die Priester oder die Leiterschaft vorzubereiten. Und auch im Neuen Testament kam es zum Einsatz. Und zwar zum Einbalsamieren und als narkotisierende Medizin, die das Leiden der zu kreuzigen Person linderte. Und wie die anderen Geschenke deutet Myrrhe auf das hin, was Jesus sein würde. Da habe ich zu drei kleine Unterpunkte. Einmal der Gesalbte. Und Jesus war vom Heiligen Geist gesalbt, um die gute Botschaft zu verkünden, uns zu heilen und uns freizusetzen. Und dazu habe ich Lukas 4, 16 bis 19. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge, als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Im zweiten Unterpunkt, der leidende Diener. Jesus trank die Myrrhe nicht, um sein Leiden am Kreuz zu lindern. Lesen wir in Markus 15, Vers 23. Dann wollten sie ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Er nahm die gesamte Last unserer Sünde, genauso wie alle Schmerzen und alles Leid, für uns auf sich. Und in seinem gesamten Dienst erkennt man einfach dieses dienende Herz Jesu. Myrrhe war dafür da, um diese Leiden zu mindern. Und ich will nicht wissen, was das für Leiden sind, die er verbracht hat für mich am Kreuz. Und das dritte, das größte Opfer. Und Jesus brachte das größte Opfer. Er gab sein Leben für uns. Und er hat für mich bezahlt. Er hat meine Sünden auf sich genommen. Hätte er eigentlich auch nie machen müssen. Verdient hat's ich, nicht er. Römer 5, Vers 8. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und wenn man an all das denkt, was Jesus tat und durch seinen Dienst hier auf der Erde erwirkt hat, dann kann ich mich davon eigentlich nur in Anbetung hineinführen lassen. Es geht nicht anders. Und diese Anbetung kann auf vielerlei Weise sichtbar sein. Vielleicht zeigst du Jesus Dankbarkeit, indem du ihn dafür preist, hier sonntags morgens. Es kann aber auch vielleicht sein, dass du leiden musst um deines Glaubens willen an Jesus. Dass du nicht klein wirst auf der Arbeit oder Freunden, wenn es zu dem Thema kommt. Vielleicht bedeutet es aber auch, wie Christus Gnade zu zeigen und anderen Menschen zu lieben, so wie er es uns gesagt hat. Anbetung ist etwas, was uns die Weisen schon von vornherein ganz am Anfang klar gemacht haben. Und das ist auch heute in unserem Leben noch relevant. Und in dieser Vorweihnachtszeit, als wir eben rumgefragt haben und auch in der ersten Stunde, die kann so hektisch sein, dass wir komplett vergessen, wofür wir eigentlich dankbar sein sollten und was wir für ein Geschenk kriegen. Vieles hängt noch in der Luft. Man weiß noch gar nicht, wie es überhaupt alles enden wird, mit ganzem Stress. Aber gerade dann sollten wir diese Vorweihnachtszeit mehr mit Anbetung füllen. Und wir können uns wie die Weisen daran denken, welch ein Geschenk Jesus uns gab. Und wir können ihn dafür ehren. Mögen wir einfach nie so beschäftigt sein oder uns ablenken lassen, dass wir denjenigen vergessen, den wir überhaupt feiern. Und dessen Geschenk wir bereits schon bekommen haben. Und das nicht an Weihnachten, am 24. Das Geschenk haben wir von vornherein bekommen. Wir können Jesus dafür danken, dass er für mich, für uns gelitten hat. Er hat das größte Geschenk gemacht, dein Leben. Und vielleicht erinnerst du dich dann nochmal neu daran, dass seine Gnade und Liebe uns, oder dass wir seine Gnade und Liebe uns als Vorbild nehmen können, um ein solch opferbereites und dienendes Herz zu bekommen wie er. Mein letzter Punkt, bete ihn voller Staunen an. Das fällt schwer, gerade in dieser Vorweihnachtszeit, in dieser schönsten Zeit des Jahres. So viele Eindrücke. Und ich habe mich selbst ertappt, heute Morgen auch direkt schon wieder. Bisschen im Stress, muss nochmal vorbereiten, wollte nochmal lesen. Aber ich habe heute Morgen auch erlebt, und wie das auch andere gesagt haben, es ist einfach schön hier zu sein. Und das und diesen Fokus gemeinsam darauf zu richten. Ich habe heute Morgen nur gebetet, Herr, lass bitte alles gut werden. Und als wir dann heute Morgen hier angefangen haben, habe ich mir gedacht, ja, das ist irgendwie so passend. Ich meine, es ist der erste Advent, klar, aber ich hätte auch was komplett anderes machen können. Aber es war so gepasst einfach. Und das hat mich einfach nochmal in Staunen versetzt. Und das möchte ich, spreche das in erster Linie für mich, für diese Zeit, mehr in den Fokus setzen. Und die Menschen warteten jahrhundertelang auf Jesus. Und falls du dich in dieser Adventszeit, in einer Zeit des Wartens befindest, dann bist du nicht allein. Dieses Warten kann ich auf eine mächtige Art daran erinnern, den wir anbeten. Gott hätte uns in einer Sekunde retten können. Doch er beschloss, uns ein Kind zu senden. Jemanden, der unter uns lebte, der mit uns litt und für uns starb. Deswegen finde ich es immer so beeindruckend, diese Stellen zu lesen. Er hat dasselbe durchlebt wie wir. Aber er blieb ohne Sünde. Jesus weiß, wie du dich fühlst. Er hat dasselbe durchlebt. Und als das perfekte Geschenk, das wir uns nie hätten erarbeiten können oder verdienen können, ist er für uns gestorben. Und manchmal sind wir in dieser Vorweihnachtszeit so beschäftigt mit Dingen, die wir für Gott tun, dass es sein Geschenk an uns war, bei uns zu sein. Und unser Unmut steigt, denn wir tun ja eigentlich das Richtige, aber mit einer falschen Herzenseinstellung. So oft, dass ich für mich die letzten Jahre Weihnachten war, okay, jetzt musst du noch was erledigen, hier noch was, es soll schön werden. Aber es war nie diese Herzensentscheidung mit dabei. Es ist für uns allzu einfach zu vergessen, dass es bei dem Geschenk, das wir in Jesus haben, nicht um uns oder um unsere Bemühungen geht, sondern um Gott und seine Gnade. Aber dieses Mal brauchen wir nicht durch diese Vorweihnachtszeit oder durch die Feiertage zu hasten. Wir können innehalten, um uns an das Geschenk der Gnade zu erinnern und darüber nachzusinnen. Denn das Geschenk bedeutet, dass wir aufhören können mit der Hast, mit dem Stress und dem Versuch, uns den Zutritt zu Gott zu erarbeiten. Stattdessen dürfen wir einfach nur empfangen. Für das, was Jesus vornehin schon uns schenken wollte. Und die Weisen präsentierten ihre Gaben nicht, um sich den Weg zu Jesus oder zu Gott zu bannen. Die Geschenke wurden nicht mit irgendwelchen Hintergedanken oder der Erwartung gemacht, dass sie dafür mehr Segnungen belohnt, damit sie damit für mehr Segnungen belohnt würden. Vielmehr waren ihre Gaben ein Ausdruck ihrer überfließenden Anbetung und ihr großes Staunen. Und wir können uns diesem Beispiel folgen. Wir können uns diese Gehorsam nicht als Pflichterfüllung verstehen, sondern als überfließende Leidenschaft für den, der das größte Geschenk für uns gab und das größte Geschenk sandte. Die Geschenke, die die Weisen brachten, sind eine Quelle der Hoffnung für uns, heute noch, denn sie erinnern uns an den, den wir anbeten. Ein Gott, der uns seinen Sohn als unseren König sandte, als Heiler und Retter. Und hör auf damit, durch die Adventszeit und Feiertage zu hasten, sondern schließe ein Tempo ins Herz, das Staunen gestattet, und erinnere dich an die Geburt von Jesus, unseres auferstandenen Königs. Als Bibelstelle noch Epheser 2, 4 bis 10. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die durch ihre Verfehlung tot für ihn waren, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit auch er in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Christus Jesus an uns deutlich machen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Dass wir damit unser Leben gestalten. Amen.